Hallo und herzlich willkommen zum Strong Rebels Podcast. Mein Name ist Anne, ich bin Gesundheits- und Fitnesscoach.
Und mein Name ist Sarina und ich bin Ernährungs- und Lifestyle-Coach.
In unserem Podcast dreht sich alles darum, wie ihr ein möglichst unabhängiges, eigenverantwortliches und gesundes Leben führt. Dabei beleuchten wir auf unterhaltsame und undogmatische Art verschiedene Themen wie Sport, Ernährung, Biohacking, Mindset und alles, was zu einem gesunden Lifestyle dazugehört.
Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge.
Werbung! Unser heutiger Werbepartner ist Everydays. Bei Everydays findet ihr Nahrungsergänzungsmittel, die euch dabei unterstützen, euren Alltag so gesund wie möglich zu gestalten. Mit kleinen Alltagshelfern, die sich nahtlos in euren Lebensstil einfügen lassen.
Allem voran möchten wir euch gerne unsere zwei absoluten Lieblingsprodukte vorstellen, Smart Protein und Recover. Leider fehlt vielen Menschen häufig hochwertiges Protein in der Ernährung. Außerdem führen viele Lifestyle-Faktoren und auch Erkrankungen dazu, dass unser Bedarf an Aminosäuren, das sind die Bausteine von Protein, erhöht ist.
Mit Smart Protein erhaltet ihr alle essentiellen Aminosäuren in reinster Form als Presslinge, ohne Zusatzstoffe und ohne Kapselhülle. Recover bietet euch in stressigen Zeiten, nach einem harten Training oder Krankheit, wertvolle Nährstoffe und Aminosäuren wie L-Glutamin, Glycin, Zink und Magnesium, die eure Regeneration verkürzen.
Gesüßt ist Recover mit Stevia, ein gut verträglicher Süßstoff, der zudem euren Blutzucker nicht in die Höhe schießen lässt. Und das Beste, es schmeckt lecker nach Zitrone. Unser Tipp, mixt 1 Liter Wasser mit einem Sachet Recover, gebt den Saft einer Zitrone und eine gute Prise Steinsalz hinzu, der ideale Post-Workout-Drink.
Mit dem Code STRONGREBELS spart ihr auf eure Bestellung 10%. Wenn ihr das Regenerationsbundle mit unserem Code bestellt, in dem sowohl Smart Protein als auch Recover enthalten sind, spart ihr sogar mehr als 20%. Werbung Ende. Hallo und willkommen zurück zum STRONGREBELS Podcast. Heute mit einem Hörer-Q&A. Uns haben einige Fragen erreicht und die würden wir heute gemeinsam gerne beantworten. Und wir starten mal mit der ersten Frage, die ich der Sarina stelle. Welche Rolle spielen Probleme mit den Sexualhormonen bei chronischen Erkrankungen?
Ja, also da kann man weit ausholen. Ich glaube, was allen als erstes ein Begriff ist, Cortisol gehört ja mehr oder weniger auch mit zu unseren Sexualhormonen. Und wenn wir da entweder zu viel Cortisol haben oder zu wenig, dann begünstigt das chronische Erkrankungen unter anderem. Und was zum Beispiel auch ein Treiber ist, wenn wir eine Östrogendominanz haben, also zu viel Östrogen. Und das ist nicht nur ein Problem von Frauen, auch immer mehr Männer haben, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu viel weibliche Hormone. Und dann kommt das oft einher mit einem Problem zum Beispiel, dass wir zu wenig Progesteron haben. Und Progesteron sorgt dafür, dass Entzündungen im Körper reduziert werden und Östrogen begünstigt eher Entzündungsreaktionen. Dann hängt das auch so ein bisschen noch zusammen, wenn du zum Beispiel ein Leaky Gut hast, also einen durchlässigen Darm oder Darmprobleme und parallel noch zu viel Östrogen, das begünstigt sich wieder gegenseitig, das wiederum triggert deine Mastzellen, die schütten wieder Stoffe aus, die ins zentrale Nervensystem gehen. Und es kann auch manchmal so sein, dass man, wenn man zum Beispiel chronische Leberprobleme hat oder Probleme mit seiner Entgiftung, die ja wiederum ja auch sowas wie Hashimoto begünstigen können. Das ist ja auch eine chronische Erkrankung und auch Autoimmunreaktion. Das ist alles darauf zurückzuführen, ist, dass man zum Beispiel zwar auf den ersten Blick gute Sexualhormone hat, in Anführungsstrichen, und gar nicht, dass alles so nach einer Östrogendominanz aussieht, wenn man sich aber die einzelnen Untermetaboliten anguckt, dass man dann rausfinden kann, dass der ein oder andere vielleicht gar nicht richtig verstoffwechselt wird. Insofern halte ich es für absolut wichtig, bei Frauen vielleicht noch ein wenig mehr als bei Männern, aber auch bei Männern, wenn man nicht weiter guckt, mal zu gucken, was machen denn eigentlich Östrogen, Progesteron, Testosteron, auch bei Frauen, genauso wie bei Männern halt Östrogen und Progesteron, DHEA und Cortisol, das sind Gegenspieler, und im Idealfall auch noch die Metaboliten von Östrogen einmal checken und deine Leberwerte dazu. Und ja, ich glaube, die Schilddrüse macht auch immer noch mal Sinn, TSH, FT3, FT4 und Reserve T3 einmal anzugucken. Ja, ich hoffe, das beantwortet so ein wenig die Frage.
Das hoffe ich auch. Ergänzend kann man vielleicht sagen, schon bevor ihr zum Arzt lauft, schaut mal auf euren Stress. Denn unser Hormonsystem ist sehr anfällig, gerade für Stress. Und gerade wir Frauen sind ja eh immer so kleine Stressknubbel. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich weiß, dass wenn ich viel Stress habe, dass mein Zyklus mehr spinnt, als wenn ich weniger Stress habe. Ihr merkt auch, wenn ihr sehr viel Cortisol ausschüttet, also wenn ihr sehr, sehr stressbehaftet seid, Langzeitstress habt, ihr seid auch sehr zittrig, sehr unruhig. Es kann alles darauf hindeuten, dass da bei euch wirklich hormonal irgendwas nicht in Ordnung ist. Also schon bevor ihr zum Arzt lauft, werdet ihr merken, dass mit eurem Hormonsystem irgendwas nicht stimmt. Aber natürlich immer absichern durch die Ärzte, durch die Untersuchung bzw. durch die Blutergebnisse, damit ihr wisst, was ihr dann auch zu tun habt. Ne? Weil sonst fängt man wieder an, ins Blaue hinein irgendwelche Supplements zu nehmen und weiß gar nicht, wo man eigentlich anfangen soll.
Ja,
vielen Dank.
Dann die nächste Frage an Anne. Abnehmen trotz Leptinresistenz. Wie kann ich das schaffen? Und vielleicht Frage vorab, was ist denn überhaupt eine Leptinresistenz?
Genau, Leptin sorgt dafür, dass wir satt sind. Also das ist quasi die Information ans Gehirn, hallo, wir brauchen jetzt nichts mehr. Wenn man das jetzt mal wirklich ganz runtergebrochen erzählen oder erklären möchte, ohne jetzt zu tief ins Detail reinzugehen. Und einige Menschen sind vermeintlich leptinresistent, das heißt, dass quasi das nicht so gut funktioniert. Also angeblich ist es so, dass Leptin zwar auch bei adipösen Menschen häufig, also in ausreichender Konzentration im Blut vorhanden ist, aber irgendwie die Signale dann scheinbar nicht ausreichend weitergeleitet werden, also dieses Sättigungsgefühl sich nicht wirklich einstellt. Und meine Gedanken dazu, ohne dass ich Studien entworfen habe oder Menschen untersucht habe, ist folgendes. Also es kann natürlich sein, dass man genetisch veranlagt ist und diese Leptinresistenz vielleicht angeboren mitbekommt. Ich weiß nicht genau, wie sich das prüfen lässt, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe mich da noch nicht ausreichend mit beschäftigt, was das angeht. Ich kann mir aber vorstellen, und das gilt wie bei vielen anderen Dingern ja auch, unsere Genetik gibt uns dann bestimmte Munition mit, aber den Abzug, den drücken meistens unsere Umstände im Leben und wie wir halt unser Leben gestalten. Und vieles lässt sich auch natürlich allein in der Kindheit erklären. Erstens, wie bist du überhaupt zur Welt gekommen? Wurdest du gestillt oder nicht? Wie wurdest du gefüttert? Hast du Sport gemacht in deiner Kindheit? Hast du nur rumgechillt? In deiner Jugend später, wie hast du dich ernährt? Das alles kommt ja auch dann dazu, dass dein Darm sich irgendwie geformt hat und bestimmte Bakterienstämme da sind. Und dann ist halt auch die Frage, ist es wirklich eine Leptinresistenz? Wurde sie bei dir festgestellt? Ich weiß jetzt nicht, wer die Frage gestellt hat. Oder gehst du davon aus, weil du nicht satt wirst? Wenn du nicht satt wirst, kann es auch ganz viele andere Gründe haben. Das muss keine Leptinresistenz sein. Es kann sein, dass es eine Insulinresistenz ist. Es kann sein, dass dein Darm im kompletten Ungleichgewicht ist und oder du dich einfach komplett falsch ernährst. Wenn es wirklich eine Leptinresistenz ist oder wenn es auch was anderes ist, so oder so gilt das Folgende. In den sauren Apfel beißen und wirklich erstmal den inneren Schweinehund überwinden müssen, gerade wenn du dich vielleicht auch gerade noch nicht so wirklich ernährst, wie du dich ernähren solltest, wird das Folgende jetzt wirklich schwer fallen. Aber es lohnt sich durchzuhalten. Wirklich mal stick to the basics, würde ich sagen. Mach deine Hormone und deine Darmgesundheit zur Priorität. Und das funktioniert so. Integriere Atemübungen, achte auf deine Atmung, sorge für ausreichenden Schlaf, verzichte auf jegliche Stimulanzien, dazu gehören Koffein, zuckerhaltige Getränke und Lebensmittel, so, aber auch Drogen, Alkohol und Co.
Oh nö, du bist ja gemein.
Süßstoffe und Zucker konsequent meiden. Paleo-Ernährung würde ich sagen, ohne Gluten wäre für den Anfang ganz gut. Bitte hier Schwerpunkt auf Proteine setzen und Kohlenhydrate möglichst ein bisschen reduzieren. Ich sag das jetzt nur, weil ich es für mich am einfachsten finde, so langfristig eine gute, gesunde Ernährung hinzubekommen, dass man erstmal sehr viel Gemüse einen angemessenen Proteinanteil und gute Fette in der Ernährung integriert und dann ergänzt mit Kohlenhydraten. Viele sagen ja, Heilkorb ist das der Shit bei mir. Ich würde sagen, gerade wenn halt, wie gesagt, Heißhungerattacken und sowas, dann hilft es auch nicht, wenn wir jetzt ganz viele Kartoffeln essen oder ganz viel Reis essen, weil es ist trotzdem noch so, dass man das dann sehr gerne isst. Und wenn ihr jetzt euch zum Beispiel ein Blumenkohl-Risotto macht aus Blumenkohl, ich schwöre euch, ihr werdet da weniger von essen und trotzdem satt sein, weil es ist anders. Ihr habt sehr viel mehr Ballaststoffe drin. Und dieser Zucker, auch wenn es langkettiger Zucker ist, der macht immer Lust auf mehr. Also bei mir ist es so, ich könnte ganz viel Reis essen, ich kann aber nicht Unmengen an Blumenkohl essen. Und genau das Gleiche gilt für Kartoffeln, Nudeln und Co. Also alles, was Gluten oder generell verarbeitete Kohlenhydrate sind, komplett streichen erstmal. Baut euren Darm auf. Da möchte ich unbedingt nochmal eine Folge zu machen, wie ihr das machen könnt. Da gibt es bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die ihr nehmen könnt. Da gibt es aber auch einfach, wie gesagt, selbstgemachter Joghurt ist der Shit. Ohne Witz, ich schwöre da jetzt schon drauf. Ich mache das jetzt erst seit kurzem, aber es ist so toll, weil ihr dadurch einfach eine Vielzahl dieser Bakterien ja in euren Darm bekommt oder einschleusen könnt, die da vielleicht fehlen. Und beim Darmaufbau gehört halt auch dazu, die Ernährung in den Griff zu bekommen. Und macht Sport, schnappt viel frische Luft, habt ausreichend Erholung dazwischen, macht nicht zu schweres, nicht zu viel Krafttraining, weil auch das gerade am Anfang kann dazu führen, dass ihr noch mehr Hunger habt, weil natürlich das auch sehr energiezehrend ist. Macht lieber erstmal ein bisschen leichteres Training, macht vielleicht ein paar Ausdauereinheiten, geht schwimmen oder joggen, leicht. Ich würde sagen, so Zonen-2-Training, also dass ihr noch locker laufen könnt, locker und euch unterhalten könnt dabei. Aber wie gesagt, ausreichend Erholung dazwischen. Ja, und dann ist die Frage, wenn die Resistenz, in Anführungszeichen, diese Leptinresistenz oder der Heißhunger oder was auch immer dann immer noch da ist, sucht einen Arzt oder Heilpraktiker auf, fragt den mal um Rat. Wenn das keine Leptinresistenz ist, sondern vielleicht auch einfach nur mentale Sachen, dann vielleicht in einem Coaching das mal aufarbeiten, euch mal fragen, warum wollt ihr immer essen? Ist es wirklich Hunger oder ist es was ganz anderes? Also ich finde das so ein bisschen ganz schwierig, so das zu sagen, weil man jetzt nicht so wirklich weiß, hat die Zuhörerin oder der Zuhörer wirklich eine Leptinresistenz oder nimmt sie oder er es an? Wenn ihr da noch Fragen zu habt, dann meldet euch uns doch gerne nochmal bei uns. Dann können wir da nochmal näher aufs Thema eingehen. Auch Thema Heißhunger können wir gerne nochmal eine Folge zu machen. Ich glaube, das ist auch bei vielen Leuten noch ein großes Thema, Thema Heißhunger, was auch wieder sehr viel mit dem Darm zu tun hat und mit dem Thema ja generell Blutzuckerstabilität oder Instabilität. Und genau, aber ich hoffe, das war fürs Erste logisch, was ich erzählen wollte.
Ja, würde ich sagen. Für mich war es logisch.
Oh. Gut. Perfekt. Sag ich, ich habe die nächste Frage für dich.
Ja.
Serotoninmangel seit Impfung. Tryptophan, Dopamin und Kofaktoren sind in Ordnung. Was tun?
Ja, also das Thema mit der Impfung reißt ja einfach nicht ab. Ne? Man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass viele Prozesse, die ohne Impfung zu gewissen Symptomen geführt haben, hier nicht immer zum Tragen kommen. Wovon wir aber auf jeden Fall ausgehen können, ist, dass die Bildung des Botenstoffes Serotonin, den wir brauchen, ja wie viele andere Prozesse im Körper auch nicht richtig funktionieren, wenn du langanhaltenden Stress hast. Was bringt die Impfung uns, unseren Zellen, unserem Körper, unserem Gewebe? Stress, puren Stress, Entzündungen, Mechanismen, die wir nicht haben wollen. Das heißt, das ist einer der Gründe, warum du dort einen Mangel hast, aufgrund des anhaltenden Stresses. Dann kann es sein, dass du einen Mangel an Vitamin B6 hast. Es kann auch einfach sein, dass aufgrund der chronischen Entzündung in deinem Körper und Autoimmunreaktion, wie gesagt, wir kennen den Kontext ja hier immer nicht, wer stellt die Frage, Serotonin nicht im Gleichgewicht im Körper mehr sein kann. Und das kann auch alles zum Beispiel durch eine Neuroinflammation hervorgerufen werden, also eine Entzündung des zentralen Nervensystems. Ja, das haben viele. Also ich würde gar nicht so sehr mich wieder hier auf dieses Einzelsymptom Serotoninmangel beschränken, sondern ich würde versuchen, wie kriege ich halt chronische Entzündung, chronische reaktivierte Infektion aus dem Körper. Und hier würde ich zum Beispiel ganz klar erstmal mit jemandem arbeiten, der sich auch mit Neurotransmittern etc. auskennt. Dann gibt es ein, zwei gute Produkte, die könnte man zum Beispiel beim MitoCare mal ausprobieren, unbezahlte Werbung, und oder auch mal mit Pilzen drauf einwirken, halt den Stress aus dem, also Vitalpilzen, den Stress aus dem Körper.
Also wollte gerade sagen, Vitalpilze, gibt es auch noch andere Pilze.
Nein, Vitalpilze meine ich. Genau, das könnte man versuchen, aber großer Punkt ist, die chronischen Reaktivierungen von Infektionen rauszunehmen und chronische Entzündung runterzufahren. Und Stress. Ja. Dann habe ich die nächste Frage an dich, Anna. Wie trainiere ich, um abzunehmen?
Okay. Auch da wissen wir natürlich wieder nicht, wer die Frage genau gestellt hat. Aber Fakt ist, dass das Training nicht so ausschlaggebend ist dafür, ob ihr abnimmt oder nicht. Ob ihr abnimmt oder nicht, hat zum einen ja natürlich mit der gesamten Energiebilanz zu tun. Habt ihr zu viel oder zu wenig Energie für eure tägliche Arbeit zu euch genommen? Wenn ihr zu viel Energie zu euch genommen habt, dann wird die, also Zucker, in Form von Fett im Körper gespeichert. Und dann ist natürlich auch die Frage, was könnt ihr überhaupt an Sport machen? Ne? Also wenn ich euch jetzt sage, lauft Marathon, dann nehmt ihr ab, aber ihr, keine Ahnung, habt chronische Knieprobleme, dann wäre das natürlich nicht die richtige Sportart für euch. Ich bin kein Fan davon zu sagen, mach das und das so und so oft und dann nimmst du ab und dann kriegst du den und den Körper. Für mich ist immer wichtig, dass ihr Sport macht, damit es euch gut geht, ihr euch gut fühlt in eurem Körper. Das ist natürlich, steht komplett außer Frage, sowohl optisch, aber als, also auch einfach vom Gefühl her, dass ihr gesund seid, euch gut bewegen könnt, auch im Alter noch fit seid. Ich würde sagen, wie gesagt, wenn es euch gut geht, wenn ihr gesund seid, wenn ihr jetzt nicht an einem chronischen Fatigue-Syndrom leidet oder gerade noch mit Nachwirkungen von der Impfung zu kämpfen habt und sehr geschwächt seid, es gibt ja so viele Gründe, weshalb ihr nicht auf der Höhe sein könntet. Wenn ihr normal gesund seid, sagen wir mal so, dann könnt ihr einfach mal schauen, dass ihr an 2 bis 3 Mal pro Woche ein Ganzkörpertraining macht mit Widerstand. Also ihr könnt natürlich zu Hause mit oder ohne Hanteln. Es gibt natürlich auch Liegestütze und sowas. Das könnt ihr natürlich auch alles ohne Hanteln machen für den Anfang. Oder euch ein paar Hanteln nach Hause bestellen oder kaufen und dann ein Home-Workout machen. Das sollte natürlich schlau zusammengestellt sein, dass das nicht jetzt nur den einen Muskel immer trainiert. Also jetzt nicht 100 Millionen Kniebeugen machen, da der ganze Körper trainiert werden möchte. Zusätzlich würde ich sagen, 1 bis 2 Mal die Woche vielleicht eine Cardio-Einheit einbauen, was euch Spaß macht. Vielleicht fahrt ihr gerne Fahrrad, vielleicht geht ihr gerne schwimmen, vielleicht joggt ihr gerne. Da würde ich jetzt nicht um die Wette laufen, sondern einfach mal eine halbe Stunde locker laufen. Zone 2, wie gesagt, sind, glaube ich, ca. 60-70% eurer maximalen Herzfrequenz. Also 22 minus Lebensalter ist eure maximale Herzfrequenz. Und davon dann halt 60-70%. Wenn ihr eine Uhr habt, ich habe ja die Apple Watch zum Beispiel, dann könnt ihr da auch gucken, wo ist euer Puls gerade ungefähr. Und dann, oder einfach merken, wenn ihr noch locker euch ein bisschen unterhalten könnt, dann ist das gut. Dann ist das locker, dann übertreibt ihr es halt auch nicht. Ne? Weil wie gesagt, gerade am Anfang übernimmt man sich sonst gerne mal, hat dann nachher 300 Jahre Muskelkater, hat dann wieder keinen Bock mehr. Ganz wichtig ist aber, dass ihr euren Darm gesund haltet, dass ihr euch proteinreich ernährt, dass ihr gesunde Fette zu euch nehmt, um euer Hormonsystem stabil zu halten. Das ist einfach, dass ihr gesund seid, rundum gesund. Wenn die Hormone nicht richtig funktionieren, funktioniert irgendwann vielleicht die Schilddrüse nicht mehr richtig, dann habt ihr einen verlangsamten Stoffwechsel. Dann kann es dazu kommen, dass wenn ihr sehr kohlenhydratreich esst, dass ihr eventuell eine Insulinresistenz irgendwann riskiert, was auch wieder kacke ist. Dann habt ihr wieder Heißhungerattacken, was auch wieder sehr hinderlich ist beim Abnehmen. Also die Leute, die immer noch sagen, if it fits your macros, beziehungsweise if it fits your Kalorienintake, so nach dem Motto, mit 2 Magnum-Eis kann ich auch abnehmen, ja, funktioniert für eine kurze Zeit, aber dann funktioniert der Körper irgendwann nicht mehr richtig, weil er halt nicht den richtigen Brennstoff bekommt, beziehungsweise Baustoffe. Also proteinreiche Ernährung, aber auch nicht zu viel, also ihr müsst jetzt nicht von morgens bis abends Magerquark intravenös in euch reinschleusen, gute Proteinquellen integrieren, die ihr vertragt, natürlich auch immer so eine Sache. Und wie gesagt, gesunde Fette, meidet gut, so gut es geht, verarbeitete Lebensmittel, ernährt euch einfach normal. Ihr braucht kein Proteinpulver mit XY, keinen Trainingsbooster, um noch mehr Erfolge zu erzielen, keine Abnehmpillen, das braucht ihr alles nicht. Ich schwöre euch, ich habe schon vor 10 Jahren Sport gemacht und abgenommen und da gab es das alles noch gar nicht, beziehungsweise nicht in meinem Budget enthalten, oder vor 15 Jahren gerade studiert habe, da gab es kein Proteinpulver für mich, da habe ich Magerquark gegessen mit Himbeeren und Honig. Und habe mir dann irgendwie Walnüsse oder sowas drauf getan und habe einfach normal gekocht. So. Und abnehmen ist wirklich, macht euren Darm zur Priorität, achtet darauf, dass es dem gut geht. Wir haben immer mal wieder schon Infos dazu gegeben, wo ihr genau ansetzen müsst, wenn ihr euren Darm in Ordnung bringen wollt, weil auch da, es gibt halt Bakterien im Darm, wenn die zu häufig vorhanden sind, kann es halt sein, dass sie sehr gute Verwerter von Nahrung sind und einfach mehr verarbeiten, dass dann halt mehr in eurem Körper ankommt, was ja früher sehr gut war, aber in der heutigen Zeit, wo ihr viel zu viel esst, natürlich scheiße ist. Und genau, also ich würde sagen, wirklich Darmgesundheit zu Prio machen, Krafttraining natürlich gerne integrieren in euren Alltag, aber, und das sagen ja auch mal viele, ja, Muskeln verbrennen so viele Kalorien, es ist auch vernachlässigbar. Es ist jetzt nicht so, dass ihr Massen an Energie verbrennt, weil die Muskeln irgendwie erhalten. Also ihr habt nicht alle so krasse Muskelberge nach dreimal Training, ne? Das sagen ja immer alle, ne? Wir haben dann so, dass die erhöhen den Kalorienverbrauch immens, genau wie Protein.
Ist also mein so, Kalorienverbrauch hat sich nach einem Jahr Training nicht erhöht. Nicht markant.
Auch nicht. Nee, also klar, während ihr trainiert, verbraucht ihr natürlich Energie, das ist klar. Aber auch da, nicht so viel, wie ihr dann mit drei Burgern, die ihr danach esst, weil ihr vielleicht Heißhunger bekommen habt oder so, oder wieder reinnehmt. Also wirklich, macht es euch zu Prio, die Darmgesundheit, eine gute Ernährung, eine antientzündliche Ernährung größtenteils, eine proteinreiche Ernährung mit gesunden Fetten und integriert einfach für euch passendes Krafttraining, dass ihr einfach eine Grundmuskulatur aufbaut und Cardiotraining würde ich auf jeden Fall auch noch ergänzend hinzufügen. Und genau, da braucht ihr auch keine Kalorien zählen, Leute. Wisst ihr, was viel geiler ist, wenn ihr einfach mal ein bisschen mehr spazieren geht? Und wenn ihr jeden Tag einfach eine Runde mehr spazieren geht, dann werdet ihr langfristig irgendwann auch einen guten Körper bekommen. Und das A und O ist, dass ihr einfach gesund esst, Pausen zwischen dem Essen macht, nicht zu viel esst, euch nicht überesst und dann werdet ihr irgendwann automatisch einen gesunden Körper haben. Ich sehe schon seit längerem keine Kalorien mehr, ich habe euch zugenommen. Also, ne, das funktioniert alles schon irgendwie, der Körper macht das schon. Wenn ihr den lasst und wenn ihr auf natürliche Signale eures Körpers wieder lernt zu hören. Zählst du Kalorien, Sagina?
Och ja, manchmal habe ich immer mal wieder den Ansatz und dann spätestens am Nachmittag habe ich es wieder vertagt. Weil mich das ja, schon nervt, das ist auch nicht natürlich. Dieses Abgewiege ja. Und so. Und ich muss sagen, ich merke eigentlich ganz gut daran, ob ich im Kaloriendefizit bin oder nicht, ob ich ein leereres Magengefühl habe oder mich total vollgestopft fühle. Und also grundsätzlich, also klar gibt es auch Leute, die es nicht spüren, aber ich würde sagen, in einer Regel bei einem guten Körpergefühl merkst du doch, ob du jetzt über dein Limit gegessen hast, darunter oder ne, zur Erhaltung.
Wenn du es nicht merkst, dann darfst du dringend was an deinem Leben ändern. Ja. So, dann brauchst du keine Abnehmpillen, kein Asthma-Spray, um deinen Energieverbrauch zu erhöhen, was ja auch der Shit ist momentan immer noch in der Fitnessszene, was man so mitbekommt. Gruselig. Hört ja gerne nochmal in die Folge rein. Nebenwirkungen von Medikamenten, ich sag's immer wieder gerne. Lasst die Scheiße. Und versucht einfach mal, eurem Körper zu vertrauen. Der macht das schon, wenn wir den mit dem richtigen Futter und der richtigen Bewegung und den richtigen Lebensumständen versorgen. Nächste Frage. Okay, da können wir beide was zu sagen, aber ich frage dich mal, warum glutenfrei? Da kommt ja immer wieder die Frage bei Instagram, wenn wir irgendwann sagen, wir haben kein Gluten hier. Warum?
Also, ich sage es mal so, weil es Entzündung vorantreiben kann. Also es muss nicht bei jedem sein und es ist auch nicht jeder per se glutensensitiv oder Zöliakiker? Ja, also hat eine... Ja, gut. Also hat Zöliakie. Ihr merkt, super, läuft wieder bei uns. Ja, also damit will ich sagen, ich möchte eigentlich davon weggehen, per se irgendwas komplett zu verteufeln. Aber ein zu viel an Gluten und vor allen Dingen ist es halt auch nicht mehr so, dass Brot, also wo ja überwiegend Brot, Nudeln etc. Gluten oft enthalten ist, dass es noch so ist wie früher. Also wenn ihr Brot selber zubereitet, am besten schon die Körner dafür und das Getreide selber irgendwie anbauen würdet, ist das auch nochmal anders. Und ich finde, wenn ich zum Beispiel manchmal eine Pizza hier für die Familie mache, die ich selber mit einem guten, in dem Fall beruhige ich vielleicht mein Gewissen auch ein bisschen damit, Demetermehl nehme und dann die Inhaltsstoffe kenne, wobei auch wieder Hefe nicht für jeden gut ist, und dann würde ich sagen, habe ich ein gutes Gefühl, aber bei diesen ganzen gekauften Nudeln, Burger Buns und was es sonst wie gibt, das ja fördert Entzündung im Darm, sorgt dafür, dass ihr im schlimmsten Fall ein Leaky Gut bekommt. Und das muss nicht bei jedem so sein. Und ich glaube fest daran, dass jeder eine andere Grenze hat. Der eine kann vielleicht einmal die Woche was Glutenhaltiges essen, der andere einmal am Tag, einer einmal im Monat. Und dann gibt es Leute, die können es einfach gar nicht. Und was man nicht vergessen darf, auf Gluten zu reagieren bedeutet nicht immer, dass du Magen- und Darmsymptome bekommst. Du kannst alleine eine Glutenunverträglichkeit haben, die sich darüber äußert, dass du depressiv wärst, dass du Stimmungsschwankungen hast und dass du Kopfschmerzen bekommst. Das ist zum Beispiel bei mir so. Manche kriegen Brain Fog davon. Ich weiß nicht, wie du darauf reagierst, aber ja, mir tut es in Massen auf jeden Fall nicht gut. Im Urlaub kann ich es manchmal in kleinen Dosen ab, aber in Massen ist es für meinen Darm nichts und ich kriege halt so Kopfschmerzen, Müdigkeit und so ein dumpfes Gefühl davon.
Ja, genau. Was du da auch sagst, ist halt, ne, je nachdem, wie es halt zubereitet ist, da darf man halt auch sehen, da sind halt sehr viele Antinährstoffe wieder drin. Und dieser Weizen ist natürlich auch sehr hochgezüchtet. Früher wurde der halt sehr langsam, sehr lange verarbeitet. Ne? Wie auch, wie gesagt, mit Hülsenfrüchte sind nicht gleich Hülsenfrüchte. Und das Gleiche gilt fürs Gluten, beziehungsweise für glutenhaltiges Getreide genauso. Es kommt halt sehr oft auch auf die Zubereitung an, was halt auch bei Milchprodukten beispielsweise, finde ich, auch immer noch der Fall ist. Wie gesagt, ja, selbstgemachter Joghurt ist kein Vergleich zu dem gekauften Joghurt. Das sind einfach zwei
Welten. Die Frage kannst du ja vielleicht gleich mit einbeziehen. Ne? Da kommt ja auch noch die Frage, was haltet ihr von Kuhmilch?
Ja, genau. Also auch da, ne, kommt es halt darauf an. Generell ist Milch von der Kuh natürlich pro-entzündlich, sagt man ja auf jeden Fall nach. Man merkt es aber auch, finde ich, wenn man sehr viel Quark zum Beispiel isst.
Ich merke es an der Haut.
Also ich habe das, ich auch, total.
Ich auch.
Wenn ihr das aber in Maßen macht, wenn ihr gleichzeitig auf eure Darmgesundheit achtet und nicht jetzt Magerquark mit Süßstoff, sondern vielleicht eher guckt, dass generell alles drumherum gut passt und ihr, wie gesagt, diese natürliche Ernährung wieder so ein bisschen lernt, weil auch das Quark essen wir schon seit langer Zeit, auch Joghurt essen wir schon seit langer Zeit, also wir Menschen, und die hat nicht alle Pickel, aber es kommt auch da wieder auf die Zubereitung an.
Das haben wir lange nicht gehört.
Ja.
Also wir sind in Folge 3 und Anna hat noch nicht einmal A1 gesagt. Was los?
Eben habe ich es mir einmal verkniffen. Da habe ich dann erstens, also auf die Zubereitung von dem Milchprodukt an sich, dann kommt es darauf an, was macht ihr damit, und dann halt auch, wie häufig esst ihr das. Dann ist natürlich die Frage, also Kuhmilch war jetzt die Frage, was haltet ihr von Kuhmilch? Es gibt einmal Kuhmilch von den Kühen, diese gefleckten, ne? Das ist, glaube ich, die Kuhmilch, die nicht so entzündlich ist.
Oder umgekehrt. Oder von Schaf oder Ziege. Also Ziege, genau. Das hier geht ja zwar Kühe. Um Kuhmilch, aber ich glaube, vielleicht, um es nochmal kurz zu sagen, trotzdem finde ich, ist die Milch vom Schaf, schmeckt ein bisschen saurer, aber die kann man, finde ich, auch nehmen, ne?
Genau, also das wäre natürlich noch so eine Alternative dann. Aber generell würde ich jetzt sagen, wenn ihr es mögt, wenn es euch gut tut, gibt es erstmal keinen Grund, das zu streichen. Wenn ihr aber merkt, ihr habt Probleme und ihr wisst nicht warum, dann versucht es mal ohne Milchprodukte. Wenn das dann besser wird, dann habt ihr die Antwort. Kann aber auch sein, dass euer Darm einfach nicht in Ordnung ist und es darum nicht vertragt. Also auch da, ne? Man weiß es nicht. Ja. Genau. Dann nächste Frage wäre dann, willst du die beantworten? Soll ich die beantworten? Thema Muskeln?
Ich kann meine Meinung mal kurz dazu sagen, aber ich glaube, grundsätzlich hast du jetzt mehr Ahnung davon. Sind Muskeln wirklich so wichtig? Also, war mir früher nicht so bewusst. Also klar ist mir irgendwie klar, dass man Muskeln braucht, um sich zu bewegen und für den Bewegungsapparat. Aber was ich jetzt gelernt habe, ist auf jeden Fall, dass es für Frauen ab 40 immer wichtiger wird, weil wir immer mehr Muskelmasse verlieren und, glaube ich, eine Disposition dafür haben, an Osteoporose zum Beispiel zu erkranken.
Osteoporose, genau, wobei Osteoporose ja kein Muskelschwund, sondern Knochenschwund ist.
Ja, okay, aber das wäre das, was ich dazu zu sagen habe.
Genau, also Osteoporose ist bei Frauen gerade im Alter ein Thema. Und wenn ihr halt natürlich eure Muskeln stärkt, kann das natürlich auch euer Skelett stärken, also eure Knochengesundheit fördern. Auch einfach, weil ihr natürlich eine erhöhte Stoffwechselrate im Körper habt. Ne? Wenn ihr natürlich euch mehr bewegt, die Knochen werden mehr bewegt, die Muskeln werden mehr bewegt. Und wer rastet, der rostet, das gilt nach wie vor. Es ist nicht notwendig, dass wir massive Muskelberge aufbauen. Ich habe letztens noch einen Beitrag gesehen, ich glaube von Dave Asprey, wo er dann irgendwie noch so eine, Study reveals, dass Muskeln, also viele Muskeln nicht förderlich sind für die Longevity. Ah, so ein Mist. Ich habe es mir schon früher denken können, weil wenn wir mal in die graue Vorzeit gucken, die Leute sahen nicht alle aus wie Hulk. Die waren drahtig, trainiert vielleicht, weil sie sich viel bewegt haben, viel gelaufen sind auch, schnelle Sprints gemacht haben beim Jagen, schwere Sachen gehoben haben, aber die haben keine Anabolika gespritzt, die haben sich nicht massenweise Protein zugeführt, viele haben sich sehr kohlenhydratreich ernährt, Wurzel, Gemüse und so ist ja eher das, was man dann gegessen hat, ab und an mal ein gutes Stück Fleisch. Die haben sich dann aber auch sehr wenig bewegt an anderen Tagen, weil ja sonst viel zu hoher Energieverbrauch wäre. Wir sind den ganzen Tag wach, schlafen viel zu wenig, im Gegensatz zu den Menschen von früher wahrscheinlich. Das hat sich ja alles so ein bisschen verschoben. Aber die Berge an Muskeln, wo jetzt alle Frauen und Männer auf Instagram ja zeigen, dass es der Shit ist, dass man so aussehen muss, das ist jetzt gerade total in und schön vielleicht. Ich finde es auch optisch sehr ästhetisch. Ist es gesund? Weiß ich nicht. Also ich für mich weiß, in der Zeit, wo ich sehr, sehr viel, sehr, sehr, bestrebt war, halt sehr regelmäßig zu trainieren, war ich im Gesicht, teilweise habe ich mich richtig aufgedunsen gefühlt. Puffy Face, Thema Stress, Cortisol. Und habe mich auch generell oft sehr entzündet gefühlt im Körper, also mich nicht so vital gefühlt. Und das ist natürlich bei jedem anders, aber gerade Frauen dürfen einmal mehr da auf ihre innere Stimme hören und vielleicht auch einfach wieder ein bisschen sanfter lernen zu trainieren. Ihr müsst nicht wie der Mann trainieren. Und ich glaube, viele Leute erzählen auch einfach, dass denen das so gut tut, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Weil ganz ehrlich, du bist doch fick und fertig irgendwann. Also ich könnte das nicht mein ganzes Leben lang so krass zu trainieren wie andere Leute. Und dann müsst ihr ja auch sehen, so Wettkampfathleten, erstens nehmen die teilweise Zeug, dass es denen so dann geht, dass es besser ist, ne, dass es die einfach leistungsfähiger sind. Und wenn ihr jetzt mal, weiß ich nicht, Olympia, irgendwas Leute seht, die sind ja darauf, die machen ja nichts anderes, die trainieren ja nur. Und der Rest, wo sie nicht trainieren, regenerieren die. Und dann haben wir jetzt uns, die jetzt im Büro sitzen 8 Stunden, dann gehen wir noch trainieren in einem dunklen Fitnessstudio, gehen dann nach Hause, haben noch Streit mit unserem Freund, essen dann ungesund, gehen schlafen viel zu kurz. Die Regeneration kommt ja viel zu kurz. Und wenn ihr dann mal seht, wie ungesund das ist, wenn wir nicht regenerieren, dann würde ich lieber sagen, nehmt mal ein bisschen den Stress raus, macht weniger Sport und regeneriert lieber. Gerade für die Leute, die viel Stress sonst im Alltag haben. Für euch wäre das nicht so gesund, viel zu trainieren. Also, Muskeln sind wichtig, ja, in gewissem Maße. Sie unterstützen euer Skelett, eure Knochengesundheit. Ihr könnt im Alltag euch einfach leichter bewegen, besser bewegen. Ihr könnt im Alter noch Bewegungen selbstständig ausführen. Das sage ich doch immer deinen Kursteilnehmern. Die hassen alle Liegestütze. Ich sage immer, ja, ihr hasst sie, bis ihr irgendwann 70 seid und dann auf die Fresse fallt und dann euch wieder hochdrücken könnt, weil ihr Liegestützen gelernt habt. So. Und das sind so Sachen, die finde ich super wichtig. Und da kommt es für mich nicht unbedingt auf sichtbare Muskelberge an. Und das ist das, was ich dazu sage. Optik ist nicht immer gleich Gesundheit. Aber das wissen wir ja schon länger, ne?
Ja. Auf jeden Fall.
Five sind hier. Genau, noch eine. Ja.
Ja, haben wir noch eine letzte Frage. Da können wir,
beide was zu sagen, ne? Zum Thema Schwindel. Was kann ich bei Schwindel tun und woher kommt Schwindel? Ja. Habe ich Erfahrungen gemacht in letzter Zeit.
Ist jetzt ja auch, also ist auch, glaube ich, eine Frage, die. Das ist ein Leitsymptom für so viele Dinge. Natürlich werden wir dir jetzt nicht sagen können, wahrscheinlich, wo kommt es bei dir hin? Wir können dir Anhaltspunkte liefern, wo kann es herkommen? Wenn ich jetzt aus meiner Warte gucke, es kann halt von deinen Mitochondrien kommen, es kann von einer Neuroinflammation kommen, es kann von Mastzellenaktivierung kommen, es kann auch davon kommen, dass dein Gebiss irgendwie keine gute Stellung hat, dass deine Augen nicht richtig eingestellt sind. Das wäre jetzt so, was ich, klar, vom Herz, Blutdruck, ne, auch zu niedriger Blutdruck haben oft Frauen, dass der nicht hoch genug ist und daher, das wäre so, was mir da einfällt.
Das ist ein Lagewechselschwindel.
Genau.
Auf jeden Fall. Wenn du halt schnell aufstehst, ne, dann ist.
Schwindel ist halt so ein unspezifisches Symptom, was halt bei fast jeder Sache mit einhergehen kann. Zyklusmäßig. Ich hatte das auch gerade um den Eisprung rum.
Ich glaube, Schwindel ist gerade bei Frauen noch mal häufiger vertreten als bei Männern, weil, ne, wie gesagt, gerade so zyklusbedingt, Genickinstabilität, Halswirbelsäule kann auch ein Grund sein, dass ihr Schwindel habt. Neurologisch bedingt kann es halt sein. Herz-Kreislauf hatte Sagina auch gerade angesprochen. Probleme mit dem Blutfluss. Dehydration, wenn ihr einfach zu wenig getrunken habt. Energiemangel, wenn ihr zu wenig gegessen habt vielleicht auch. Also Energie im Sinne von, wir haben zu wenig Futter. Dann kann es euch auch schwindelig werden. Ihr wart zu lange in der Sonne, kann auch sein. Was ich letztens erfahren durfte, ist Stress. Ich bin nach Hause gefahren von der Arbeit und dann wurde mir beim Autofahren so schwindelig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich dachte, ich fliege gleich mit dem Auto weg. Stress. Massiver Stress. Also, wenn euch schwindelig wird, einfach aus heiterem Himmel, es kann sein, dass ihr ultra krass unter Stress steht. Genau, das wäre jetzt noch meine Ergänzung und auch die abschließenden Worte von meiner Seite. Und ich würde sagen, wir machen die Folge für heute zu. Wir bedanken uns sehr für eure Fragen. Könnt ihr gerne immer wieder stellen, gerne bei Instagram oder einfach an kontakt@strongrabbits.de. Und wir freuen uns mal sehr, würden auch gerne die nächste Fragerunde wieder starten hier. Freuen uns mal sehr auf über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüssi!
Tschüss!